Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einem AMR Extra. Heute mit Julius Vandela, den die regelmäßigen Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts ja schon kennen. Und eigentlich, wer den Fernseher anmacht, wer das Internet anmacht, der kennt diesen Mann auch. Denn er ist wohl einer der bekanntesten politischen Strategen Europas. Er hat für Obama gearbeitet. Er weiß, wie Wahlen gewonnen werden. Und am Ende weiß er natürlich dadurch auch, wie Politik funktioniert. Heute spreche ich mit ihm darüber, was möglicherweise Donald Trumps Plan hinter dem Angriff auf den Iran war und was bedeutet der aktuelle politische Moment generell für die USA, für die Welt und was wir daraus lernen können. Toll, dass du da bist.
Thilo, großartig, hier mit dir zu podcasten. Vielen Dank für die Einladung. So, für diese Intro, Wahnsinn. Vor allem, lass mich noch das sagen, vor allem an dem Tag, wo dein Film rauskommt, ne, dass du mir hier so eine Bühne baust, this is your big day. Große Doku kommt heute Abend raus. Ich hoffe, alle sind schon eingeloggt, freuen sich drauf und werden heute Abend zuschauen.
Das hast du ganz toll zurückgespielt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Ich reagiere mit einer Frage darauf. Ja. Und zwar die erste Frage. Ich habe heute früh das erste Mal eigentlich richtig deutlich bei Walter Masterson, das ist so ein Instagrammer, der sehr links Instagram-Reels macht, finde ich manchmal unterhaltsam, manchmal finde ich es ein bisschen übertrieben. Und er hat ein Video gemacht, während er eine Süßkartoffel geschnitten hat und erklärt, Donald Trump hat den Iran angegriffen, um von den Epstein-Files abzulenken. Ja. Traust du diesem Präsidenten das zu, das Leben von so vielen Menschen zu riskieren, so eine große wirtschaftliche Entscheidung zu treffen, nur damit wir nicht mehr über die Epstein-Files reden?
Ich finde, meistens ist die einfachste Erklärung auch die billigste Erklärung und dementsprechend auch nicht zwangsläufig die einzige Wahrheit. Spielt das mal eine Rolle? Mit Sicherheit. Natürlich hat sich Trump auch überlegt, was ist das mediale Narrativ, wovon lenkt es möglicherweise auch ab? Jetzt war am Donnerstag Hillary Clinton hat ausgesagt, Freitag Bill Clinton ausgesagt. Natürlich war das eine Story, aber so ein Luftschlag, Angriff auf den Iran-Krieg ist ja nicht was, was man eben über Nacht plant, um dann zu sagen, wir lenken davon ab. Und außerdem, Epstein wird ja jetzt auch nicht mit diesem Angriff auf den Iran plötzlich vorbei sein. Diese Story läuft ja auch weiter und die wird natürlich auch noch sich im Frühjahr, im Sommer durchziehen und natürlich auch bei den Midterm Elections eine Rolle spielen. Dementsprechend, ich glaube, das wäre zu einfach gesagt, jetzt Krieg, um einfach davon abzulenken.
Wie erklärst du dir das, dass Donald Trump angetreten ist als Präsident, der gesagt hat, ich werde der Präsident des Friedens, der sich in den letzten Monaten auch selbst gelobt hat für unzählige Frieden, die er geschlossen hat. Jetzt greift er aber den Iran an, Venezuela als anderes Beispiel. So friedlich ist der Präsident gar nicht. Wie erklärt denn der das seinen Wählern und wie rechtfertigt er das vor sich selbst?
Ich meine, angenommen, ich wäre jetzt Stephen Miller, der einer der engsten Berater, der auch in deinem Film drin vorkommt, oder auch Donald Trump, dann würde ich natürlich sagen, manchmal braucht es eben auch Stärke, um Frieden zu sichern. Peace through strength. Und insofern sagt natürlich ja, Donald Trump, wir müssen die westliche Hemisphäre sichern. Das ist im Endeffekt die Donroe Doctrine, die er Anfang des Jahres rausgerollt hat. Im Endeffekt die Weiterentwicklung der Monroe Doctrine, wo er sagt, Venezuela, dort kommen die Drogen in unser Land rein. Wir haben da unten Destabilisierung gesehen unter Maduro. Dasselbe gilt natürlich auch oben für Grönland. Auch das müssen wir kontrollieren. Die westliche Hemisphäre muss die unsere sein. Und dafür braucht es eben auch amerikanische Stärke, um das alles durchsetzen zu können. Und manchmal müssen wir eben auch preemptive, also im Endeffekt mit einem Vorwand oder ich sollte es anders formulieren, mit einem klaren Vorhaben schon das Böse im Gar ausmachen. Das war, glaube ich, die Herangehensweise dort. Dasselbe natürlich auch letzten Sommer im Juli, als dann eben auch Operation Midnight Hammer stattgefunden hat gegen den Iran. Wir müssen jetzt die Nuclear Capabilities eben auch stoppen, damit der Iran gar nicht erst zu einer Nuklearwaffe kommt. Insofern, das ist, glaube ich, der Präventivkrieg, den Donald Trump hier dann eben auch durchsetzt. Und er hat ja auch ganz klar am Samstag noch in der Botschaft gesagt, wir haben im Endeffekt jetzt den Staat begonnen damit, den Iran zu befreien und vor allem die iranische Bevölkerung zu befreien, euch im Endeffekt den Weg zu ebnen, jetzt auch Frieden einzuläuten. Das war unsere Aufgabe. Ich bin der einzige Präsident, der sich das jemals getraut hat und wahrscheinlich auch für Generationen ist das der einzige Moment, wo ihr wirklich auch die Chance auf Freiheit bekommt. Insofern positioniert er sich ganz klar als den Friedensbringer. Das ist die Erzählung. Die andere Erzählung ist natürlich auch, dass man sagen muss, hier wird ein Krieg gestartet, ohne ein klares Objective, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Regime Change, aber vor allem eben auch ohne einen klaren Plan, wie man nach diesem initialen Angriff auch irgendwie wieder rauskommen kann. Den habe ich zumindest so noch nicht gehört und ich glaube, das hat Konsequenzen und zumindest das Potenzial für absolutes Desaster, was wir auch schon oftmals in Middle East gesehen haben. Wir erinnern uns nur an George W. Bush.
Genau, also die Frage ist, wie wiederholt man das, dass nicht das Gleiche passiert wie im Irak? Das ist sozusagen ein, dass wir einen komplett instabilen Staat zurücklassen, der natürlich jetzt vorher nicht der stabilste Staat aller Zeiten war, aber der Raum lässt für neue terroristische Entwicklungen zum Beispiel.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit einige Leute gibt, die das hier hören und sagen, oh, na, jetzt kommen sie sofort wieder und sagen, niemals hätte man dort reingehen sollen. Ich finde, zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Es kann natürlich absolut sein, und das ist auch so, dass die Iranerinnen und Iraner dort im Endeffekt in einer Diktatur gelebt haben und natürlich auch eine Sehnsucht nach Freiheit haben. Und gleichzeitig kann man aber auch trotzdem sagen, dass natürlich weitreichende Konsequenzen hat, dort ohne einen langfristigen Plan reinzugehen und Bomben abzuwerfen und Regime Change anzuzetteln, ohne eine klare Idee zu haben, wer dann auch danach kommen kann oder wie man das eben auch umsetzen kann. Und ich glaube, der Vergleich mit Venezuela hinkt, nicht, dass du ihn gemacht hast, aber viele machen ihn gerade auch im Netz, hinkt an der Stelle total. Na, Venezuela war klar, Maduro, wir gehen rein, holen ihn wieder raus. Kleines Land, Amerika hat im Endeffekt eine absolute Übermacht. Es war relativ klar abzusehen, dass militärisch wenig zurückkommen würde. Es gab ganz klar auch eine Nummer zwei und auch noch eine Oppositionelle, die gewählt wurde und die man dort möglicherweise eben auch installieren kann als Amerika. Iran, komplett anderes Szenario. Dort jetzt reinzugehen, komplette iranische Revolutionary Guard auszuschalten. In meinem Land mit 92 Millionen Einwohnern, das dreimal so groß ist wie das durchschnittliche europäische Land. Ich meine, das ist ein gigantisches Unterfangen und ich habe einfach noch die Erinnerung an damals. Ich bin ein Kind der 80er, 90er Jahre, ich bin 43 Jahre alt, ich erinnere mich, das war so einer der politischen Großmomente. 9/11, 11. September, danach Colin Powell vor den Vereinten Nationen, der damals 2003 sagte, Weapons of Mass Destruction, dann kam George W. Bush mit Operation Enduring Freedom, den Einmarsch im Irak, Afghanistan, Nation Building, We Bring Democracy to the Middle East und ich habe damals nicht gesehen, wie im Endeffekt der große Demokratieschlag kommt. Und auch hier würde ich sagen, Vorsicht, das kann natürlich auch schnell sein, dass du in den Krieg reingehst, aber wirklich schwer sein, dort wieder rauszukommen. Und ich glaube, da ist Donald Trump extrem effektiv, was die Taktik betrifft und im Endeffekt den Moment zu dominieren. Ich frage mich aber auch, ist Donald Trump wirklich der Stratege für das Langfristige? Blickt er wirklich auch darauf, wie die Dinge in 3, 5, 10 Jahren aussehen? Da will ich große Fragezeichen hintermachen.
Also wenn wir uns seine Zölle angucken, habe ich das Gefühl, er hält ja nicht mal 48 Stunden durch, wenn er eine Strategie hat. Also das ist ja der Zoll, die Zölle, die er auf die Welt gelegt hat und wie er darauf reagiert hat, wenn es kritisiert wurde oder von seinen eigenen Gerichten verboten wurde, zeigt ja, dass er total impulsiv handelt. Was ja am Ende dann wieder eine große Gefahr für eigentlich den Rest der Welt bedeutet.
Ja, ich glaube aber, die Impulsivität hat ihn ja auch ins Weiße Haus katapultiert. Handlung, Action. No, Muzzle Velocity, ja, du hast den Clip von Steve Bannon in deiner Doku, ich sag's nochmal, die heute Abend rauskommt. Na, aber und Steve Bannon hat gesagt, flooding the zone. Und er sagt vor allem auch Muzzle Velocity. Muzzle Velocity ist ja der Moment, wo die Kugel aus dem Lauf des Gewehres rauskommt und dementsprechend auch die höchste Geschwindigkeit hat. Das ist die Geschwindigkeit, mit der Trump kommunikativ angreift. Tag ein und Tag aus. Executive Orders, all diese unterschiedlichen Aspekte. Also die ganzen Dekrete, die er unterschreibt. Und ich glaube, das war ja auch das Versprechen, dass Leute gesagt haben, übrigens auch hierzulande in Deutschland, die Politik ist so langsam, so unfähig, Dinge anzugehen. Niemand kann mehr handeln. Bei Joe Biden, bei Kamala Harris, alles dauert so ewig. Aber wir haben das Gefühl, niemand kommt mehr hinterher und niemand löst die Probleme. Plötzlich kommt Donald Trump, der sich einen Namen dadurch gemacht hat, dass er gesagt hat, you're fired. Ich entscheide dies, ich entscheide das als Celebrity Business Personality und bringt diese Attitude eben auch nach Washington. Was natürlich wunderbar funktioniert, wenn du in der Opposition bist und politisch angreifst und überhaupt erstmal ein Versprechen machst, was du alles tust, wenn du dann auch im Amt bist. Was natürlich aber dann, wenn du im Amt bist, auch mit klaren Resultaten auch untermauert werden muss. Ich glaube, in dieser Situation findet sich Trump gerade, dass er jeden Tag 17 Sachen ankündigt und klar auch Dinge umsetzt. Na, können wir darüber reden, ob das alles richtig ist oder falsch ist, wie du das siehst, wie ich das sehe. Aber schlussendlich haben natürlich all diese Aktionen auch Konsequenzen und viele davon, das sehen wir, glaube ich, Tag ein, Tag aus, sind nicht bis zum Ende durchdacht. Und deshalb kommen natürlich auch die Gerichte und kassieren einiges. Das heißt, sind die Umfragewerte auch dort, wo sie sind. Und deshalb hat sich natürlich in vielerlei Hinsicht auch die Lebenssituation der Amerikanerinnen und Amerikaner, gerade was die Wirtschaft und die Affordability betrifft, noch nicht so verbessert, wie er sich das, glaube ich, gewünscht hat oder auch wie er es versprochen hat.
Wer ist eigentlich derjenige, der darauf kam, dass was in Atlantic City möglicherweise funktioniert hat oder irgendwie Fifth Avenue, Ecke, keine Ahnung, Madison oder so, dass das für die ganze Welt anwendbar ist? Also welcher deiner Kollegen war das?
Schön, dass du mich in den Topf mit reinwirfst, immer umrührst und sagst, ihr seid alles die gleichen. Ich würde gerne sagen, dass das irgendein Stratege war. Ich glaube, es war Donald Trump. Donald Trump ist wahrscheinlich ich will nicht sagen Kommunikationsstrategen, aber einer der besten Practitioners überhaupt. Die Vorstellung, dass Donald Trump einen Redenschreiber hat oder einen Social Media Manager oder einen Kommunikationsberater. Donald Trump macht das alles in einem. Er ist im Endeffekt die Botschaft. Er ist auch derjenige, der das Gespür hat, besser als alle anderen. Es gibt so ein paar wunderbare Dokus neben deinen über Trump. Und das ist so eins, wo er sich die Parteitagsrede von Kamala Harris anschaut. Er ist so mit den ganzen Kollegen zusammen in einem Meeting Room, großer Fernseher. Kamala Harris ist vorne auf dem Screen und kommt auf die Bühne, Parteitag in Chicago. Und die kommt auf die Bühne und sagt, thank you, thank you, thank you, thank you. Und sagt 15, 17 Mal Dankeschön, wie man es halt auch macht, wenn man gerade nominiert wurde und da auf die Bühne kommt. Trump schaut sich das an mit den ganzen Beratern im Raum. Dann sagt er irgendwann mal, how many times is she gonna say fucking thank you? Und dann sagt er zu einer Kollegin, get the laptop out right now. Hol den Laptop raus. Ne? Type this. How many times is she gonna say thank you? It's just so weird. Ne? Und all caps, alles Großbuchstaben. Die tippt es rein und er sagt, get it out right now. Ne? Drück jetzt auf senden. Insofern, oftmals, glaube ich, denkt man sich, da ist ein gigantischer Apparat dahinter. Aber ich glaube auch, dass Donald Trump einfach Instinkt und Bauchgefühl hat. Ne? All die Republikaner, die 2016 im Vorwahlkampf gesagt haben, das ist alles im Endeffekt ein Hoax, der Typ ist einfach nur ein Hochstapler. Der hat gespürt, wo die Basis ist. Der hat gespürt, wie Entertainment funktioniert, weil er es halt auch schon 30, 40 Jahre lang macht und mit den New Yorker Tabloids hochgekommen ist und weiß, wie die Aufmerksamkeitsspirale funktioniert. Welches rote Stück Fleisch er eben auch irgendwo mitten in die Manege werfen muss, damit die Wölfe eben auch anbeißen. Und ich glaube, das hat so kaum jemand verstanden. Andere haben das dann natürlich auch kopiert. Leute in seinem Team haben sich Gedanken gemacht, wie man diese Botschaft immer wieder amplifizieren kann, welche Medien, welche Mechanismen, welche Algorithmen auch funktionieren. Aber im Kern ist, glaube ich, Trump einfach der Mann der Optik, der Aufmerksamkeit. Niemand macht's besser als er.
Wo siehst du im Iran typische Trumpsche Verhaltensweisen? Weil mir fällt es bis jetzt schwer, dort dieses Exaltierte, das Chaotische, das Ungeplante zu erkennen. Und selbst seine Rede, glaube ich, die er dazu gehalten hat, war überraschend ernst und überraschend untrumpig. Gibt's aber was du siehst, wo du sagst, okay, hier haben wir einen typischen Trump am Werk?
Also der easy Hot Take wäre natürlich jetzt so, wenn du sagst, das war eigentlich ein seriöses Vorhaben, genauso geplant, wie man es auch von einem amerikanischen Präsidenten kennt, dann würde man natürlich sagen, der sitzt im Situation Room im Weißen Haus, ne? Abgesichert mit seinen Militärberatern. Wo war Trump? Der war in Mar-a-Lago. Er hatte eine Baseballmütze auf, ne? War kurz vorher noch und hat zu YMCA getanzt und hat gesagt, I gotta go work. Und dann waren die Strikes dran. Nochmal, das ist der billige Take. Insofern klammert den direkt wieder aus. Natürlich kann man auch ein Skiff, im Endeffekt ein Secure Meeting Room in Mar-a-Lago bauen. Dafür ist die Secret Service natürlich auch die Geheimdienste dort, dass sie ihn dort auch abschirmen können. Insofern ist das eigentlich kein Aspekt. Ich gebe dir recht, das war eine seriöse Rede und das war natürlich auch ganz klar, so wie ich es eben gerade gesagt hat, wir haben diese Strikes ausgeübt, wir haben die Targets eliminiert Und jetzt haben die Iranerinnen und Iraner eine Chance, diesen Moment zu ergreifen und auch für ihren Frieden zu kämpfen. Bleibt im Moment noch zu Hause, es ist gefährlich da draußen, aber sobald wir unsere Operations durchgezogen haben, liegt es an euch, eben auch für eure Freiheit zu kämpfen und im Endeffekt auch die Demokratie ins Land zu bringen. Das ist eine Botschaft, die, glaube ich, auch durchaus auf Resonanz getroffen hat und vor allem, muss man auch ganz klar sagen, hier zum Erfolg geführt hat. Ne? All die europäischen Staats- und Regierungschefs, die am Anfang noch skeptisch waren, eher abgewartet haben, auch gezögert haben, gesagt haben, muss es jetzt wirklich sein? Alle sind übers Wochenende komplett lockstep mit Donald Trump mitgegangen. Ne? Friedrich Merz hat sich erst noch skeptisch geäußert. Es war am Anfang so, ja, wir sind entsetzt über die wahllosen und unverhältnismäßigen Raketenangriffe aus dem Iran. Ne? Das war natürlich irgendwie Richtung Iran gerichtet. Jetzt hinzu, wir werden Maßnahmen ergreifen, um unsere Interessen und unsere Verbündeten in der Region zu verteidigen, möglicherweise auch durch die Ermöglichung notwendiger und verhältnismäßiger Verteidigungsmaßnahmen, um die Fähigkeit des Irans, Raketen und Drohnen an ihre Quellen abzufeuern. Na, also da sieht man schon, wir stehen im Endeffekt an der Seite Amerikas, was grundsätzlich auch richtig ist, aber schon auch ein klarer Pivot von dem, was ich in den letzten Tagen und Wochen gehört habe.
Auch ein interessanter Wechsel des Tons von Friedrich Merz, der ja beim 12-Tage-Krieg gesagt hat, die machen die Drecksarbeit da für uns. Also jetzt klingt er da auch sehr viel fachmännischer oder wie sagt man, staatsmännischer.
Staatsmännischer. Ja. Man muss natürlich auch sagen, ich meine, die Bundeswehr ist quasi auch schon unter Feuer. Ne? 100 Luftwaffensoldatinnen und Soldaten sind stationiert in Jordanien und nicht weit weg davon sind eben auch Raketen aus dem Iran eingeschlagen. Das heißt, da geht es auch um deutsches Personal, das dort eben auch geschützt werden muss. Das heißt, ich finde, das ist natürlich auch irgendwo die Posture, die ein deutscher Bundeskanzler mit eingehen muss. Insbesondere, und da kommt natürlich auch wieder die nächste große Herausforderung für Friedrich Merz. Wir nehmen heute am Montagmorgen auf, 2. März. Am Dienstag ist Friedrich Merz bei Donald Trump in Washington im Oval Office. Das heißt, der muss sich ja natürlich auch überlegen, wie kreuze ich dort auf? Was ist im Endeffekt auch meine Botschaft? Was bringe ich mit Richtung Donald Trump? Was ist unser europäischer Response, wo die Spanier ganz klar auch gesagt haben, wir wollen eigentlich nichts damit zu tun haben. Frankreich gesagt hat, wir werden unsere Präsenz auch durchaus auch nach oben korrigieren. Keir Starmer in England gesagt hat, die Amerikaner dürfen die britischen Luftbasen eben auch in der Region nutzen. Das heißt, es kann schon auch eine Regionalisierung des Konflikts bedeuten, eine Ausweitung. Und ich glaube, da sollten wir uns in Deutschland auch ganz klar Gedanken machen. A, auf der einen Seite, wie können wir weiterhin auch daran arbeiten, dass sich die transatlantischen Beziehungen zumindest festigen und nicht weiter auseinanderbrechen. B, aber auch sicherstellen, was sind wirklich unsere deutschen Interessen, unsere europäischen Interessen und nicht einfach nur mitmachen, weil dort gerade Momentum da ist.
Glaubt, also Netanyahu wird diesen Krieg nutzen, um seine politische Karriere fortzusetzen und nicht ins Gefängnis zu gehen. Glaubst du, dass das, wir hatten am Anfang kurz drüber gesprochen, dieser Krieg Donald Trump das Gleiche bringen wird, dass er die Midterms für sich entscheidet und dass er eine strafrechtliche Verfolgung über das, was in den Epstein-Files gefunden wird und wurde bereits über ihn, damit aus dem Weg gehen kann. Glaubst du, das funktioniert?
Ich glaube so, wenn ich generell auf Wahlkämpfe schaue, dann denke ich mir, es gibt ein paar ganz grundsätzliche Aspekte, die Wahlen entscheiden. Und das ist vorwiegend, insbesondere in den USA, aber im Endeffekt auch in Deutschland, die Stimmung in der Wirtschaft. Haben die Leute das Gefühl, dass ihnen wirtschaftlich besser geht oder nicht? It's economy stupid, sagt man immer. Und dort sind alle Zahlen im Endeffekt negativ für Trump. Jetzt haben wir dieses Mal, jetzt gerade auch im Frühjahr 2026, im Endeffekt 220 Tage vor den Midterm Elections, die Zahlen, dass im Endeffekt in jedem unterschiedlichen Aspekt, egal ob es Migrationspolitik, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Sicherheitspolitik, egal wo du hinschaust, sind Trumps Umfragewerte katastrophal. 69% der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, das Land ist auf dem falschen Kurs. Das heißt, eigentlich müsste die Republikanische Partei, der Trump ja vorsteht, abgestraft werden in den Midterm Elections und natürlich auch die Demokraten die Mehrheit, zumindest im Repräsentantenhaus, möglicherweise auch im Senat, zurückerobern können. Das ist im Endeffekt das, was normalerweise läuft. Jetzt kommen dann natürlich noch die ganzen externen Faktoren mit rein in einem Wahlkampf, die du auch nur bedingt planen kannst. Eine Frage ist natürlich immer Anschläge, Terrorismus. Und das zweite ist natürlich jetzt auch Krieg, den Donald Trump natürlich auch mitgeplant hat. Jetzt können wir natürlich nur spekulieren, wie wird sich das auswirken. Wenn ich mir Umfragen anschaue, noch von Januar, Februar, dann sieht man ganz klar, die Amerikaner wollen diesen Krieg nicht. Die sagen, konzentriere dich eigentlich auf die domestische Politik, natürlich auch auf die Preise und wir wollen keine Abenteuer irgendwo in Nahost sehen. Dementsprechend 20-30% sind für diesen Angriff, 70% sind dagegen. Ich würde jetzt mal abwarten und sagen, wie entwickelt sich das in 3, 4, 5 Tagen, wenn eben auch belastbare Zahlen kommen, nachdem diese Angriffe eben auch gestartet haben. Zur Erinnerung, am Wochenende sind die ersten amerikanischen Soldaten getötet worden. Es gibt Berichte, dass auch ein erstes amerikanisches Flugzeug abgeschossen ist, die noch nicht bestätigt sind. Auch das kann natürlich die öffentliche Meinung mit auch beeinflussen. Insofern wäre ich gespannt darauf, wie die Stimmungslage ist, vor allem wenn Donald Trump merkt, er wird mit Luftschlägen alleine nicht weiterkommen und müsste möglicherweise sogar auch noch Bodentruppen in den Iran schicken. Auch das könnte natürlich eine komplett neue Dimension mit reinbringen, auch der Unbeliebtheit. Zweiter Aspekt, Wirtschaft, wir haben eben gerade schon drüber gesprochen. Die Frage ist natürlich auch, was passiert mit der Straße von Hormuz, wo im Endeffekt ein Großteil des Öls durchgeschifft wird, auch nach Amerika. Gehen die Spritpreise heute, morgen, übermorgen nicht nur in Europa, auch in Amerika signifikant nach oben, werden die ganzen Güter im Endeffekt stillgelegt, gehen die Preise weiter nach oben, weil die Lieferketten einmal mehr auch verzögert werden. Auch das würde natürlich zu teuren Preisen für die Amerikanerinnen und Amerikaner führen und natürlich kriegt auch Donald Trump dafür die Quittung. Das sind die ganzen unintended consequences, über die man sich eben auch mittel- und langfristig Gedanken machen muss. Dementsprechend, ich sehe das nicht als den einen Befreiungsschlag für Trump. Klar, alle sprechen heute darüber, aber die Frage ist natürlich immer, was passiert in 2, 3 Tagen und dafür ist die Midterm-Election einfach viel zu weit weg.
Bevor wir gleich nochmal kurz über den Film reden, habe ich noch eine andere Frage. Ja. Stell dir vor, ich möchte gerne, wollte ja immer Bürgermeister von Berlin werden.
Ja. Traum, ich sehe aber nach wie vor großes Potenzial für dich. Ja.
Würdest 20.
September, du könntest noch mit reinspringen.
Würdest du mir als politischer Berater, als Stratege empfehlen, in meinem Wahlkampf den War on Terror und den War on Drugs zu erwähnen, obwohl es keinen Präsidenten auf der Welt gibt, keine Präsidentin, die diesen War gegen Terror und gegen Drugs je gewonnen haben? Würdest du mir trotzdem immer noch empfehlen, Thilo, mach das auf deine Plakate rauf?
Ich meine, jetzt nicht in dieser Härte, wie du es gerade formuliert hast, aber die CDU im letzten Wahlkampf hat sowas auch in Berlin plakatiert, wo es natürlich eben auch gegen die Berliner Gangs ging, gegen die Kartelle ging, gegen all das, ne, wo ich erinnere mich an ein Plakat von, ich meine, es war ein Lamborghini oder ein Benz oder irgendwas, der von irgendwelchen, keine Ahnung, Drogendealern und so weiter war, wo die Berliner CDU gesagt hat, wir werden hier durchgreifen und im Endeffekt auch Dinge beschlagnahmen und es wird wieder Rechtsstaatlichkeit und natürlich auch Law and Order auf Berlins Straßen kommen. Das ist das Versprechen. Und ich glaube, auch hier können wir wieder ganz generell rausgehen und sagen, ja, Wahlkampf ist natürlich niemals das Regieren. Und dementsprechend, gerade wenn du als Oppositionspolitiker gegen den Status quo jetzt dir überlegst zu kandidieren, kannst du natürlich erstmal alles versprechen. Du kannst sagen, wir werden eine Mauer bauen, wir werden im Endeffekt die ganzen Drogendealer dingfest machen und unsere Straßen säubern. Du kannst auch sagen, ich werde die Spritpreise auf 1 Euro runterbekommen. Wenn es die Leute dir glauben, dann hast du natürlich gute Karten, erstmal gewählt zu werden. Dann wachst du aber auch am nächsten Morgen auf, bist der regierende Bürgermeister und dann fängt natürlich auch die Erwartungshaltung an, wo Leute gucken, setzt er denn jetzt auch um? Und dann würde ich dir sagen, überleg dir zweimal, ob du Tennis spielen gehst oder nicht oder ob du eben auch dafür sorgst, dass die Straßen enteist werden. Ne? Long story short, ich glaube, Wahlkampf ist wunderschöne Prosa. Ne? Da kannst du lyrische Gedichte vortragen und die Wähler im Endeffekt verzaubern und sagen, was alles kommen wird. Make America great again, hope and change, was auch immer du machen möchtest, winning the future. Nur dann, wie gesagt, kommt das bittere Erwachen und der härteste Tag im Wahlkampf wird immer noch der leichteste Tag in deiner ersten Amtszeit dann auch sein. Und dementsprechend musst du eben auch umsetzen. Und dann kommt halt eben nicht mehr diese Lyrik und die Prosa, sondern da ist es dann halt eben auch das harte Diktat, das du eben auch auferlegen musst.
Ja, cool, schon kein Bock mehr. Reicht.
Come on.
wir haben den Film inszeniert als Reality-Show, weil wir das Gefühl hatten, also A, es gibt mehrere Gründe, warum wir das gemacht haben. Einer der Gründe ist unter anderem, ich habe das Gefühl, nach der x-ten Trump-Doku, nach dem x-ten USA-Bericht, wir müssen da mal einen anderen Weg wählen. Ja. Und der beliebteste Weg, haben wir ja auch wieder bei den Einschaltquoten vom Dschungelcamp gesehen, ist Reality-Show. Fandest du das, wie du sagen würdest und viele Amerikaner auch, farfetched? Oder kann man das machen? Oder ist es frech? Ist es, darf, sollte man das, hätte man das lieber nicht machen sollen? Ist es vielleicht ein bisschen respektlos vielleicht auch?
Ich würde sagen, nichts ist näher an der Realität dran, als genau das zu tun, was du getan hast. Du hast genau das beschrieben, was ist. Ich würde sagen, das ist hard-nosed journalism, was du gemacht hast. Das, was Trump macht im Oval Office, ist eine Reality-Show und wir sind alle Teil davon. Ich meine, wenn du sagst, so Donald Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten, ohne Frage, aber eigentlich ist er der Showrunner, der Produzent, derjenige, der sich jeden Tag das Drehbuch für die neue Staffel überlegt. Ich glaube, das Einzige, wenn wir sagen Reality-TV-Show, da denken wir irgendwie an, keine Ahnung, das Dschungelcamp, das dann eben, wie oft kommt das Dschungelcamp raus, einmal die Woche?
Einmal im Jahr und dann, glaube ich, jeden Tag im Januar
und dann jeden 14 Tag.
Tage. Genau.
Ich muss gestehen, ich bin nicht kein Binger, ne? Aber ich habe es noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Aber da kommt dann eben jeden Tag eine neue Folge raus. Und das ist, glaube ich, nur der Denkfehler. Bei Trump ist es nicht jeden Tag eine Folge, sondern es sind im Endeffekt 10 parallel laufende Staffeln, die nonstop in Echtzeit laufen. Der hat für jede Staffel einen eigenen Plot. Es gibt die Law and Order Staffel. Die findet auf Amerikas Straßen statt. Da ist Eis dabei. Es gibt natürlich auch die außenpolitische Staffel. Die hat 5 unterschiedliche Unterstaffeln. Das ist der Irankrieg, das ist Venezuela, das ist Grönland, das ist transatlantische Verhältnis. Dann gibt es natürlich die Wirtschaftsstaffel. Die fängt an mit Öl und den Benzinpreisen, die zieht sich durch mit den Demokraten und den Healthcare Costs. Die hat natürlich eben auch die Staffel rund um Pete Hegseth, um Kristi Noem, die unterschiedlichen Charaktere. Und genau wie du eben auch die Geschichte erzählst und du einen Protagonist hast, nämlich dich selbst, der sich einmal durch Amerika durchgeht, von South Carolina über New York, durch den Mittleren Westen und, hat natürlich Donald Trump auch unterschiedliche Protagonisten und gleichzeitig natürlich auch die dazu korrespondierenden Antagonisten. Ne? Kristi Noem als die Chefin von Homeland Security, die für ICE verantwortlich ist und natürlich dann die ganzen illegalen Migrantinnen und Migranten oder auch die Aktivisten, die die Gegenspieler dazu sind. Du hast natürlich Trump als den Commander-in-Chief, als eben auch Terroristen und korrupte Diktatoren auf der Welt, die natürlich auch dingfest gemacht werden. Dementsprechend dieselbe Logik funktioniert und die Geschwindigkeit, die ist einfach nur deutlich härter als das, was wir aus dem Dschungelcamp oder von Heidi Klum oder sonstigen kennen.
Wenn man das alles so geballt sieht in dem Film, wir hatten jetzt letzte Woche nochmal so ein Team-View und haben dann mit dem Regisseur das geguckt und mit dem Team, die es gemacht hat. Und wenn man das so wirklich am Stück einmal sieht, ist man eigentlich fassungslos, weil es gibt eine Sache, die ist mir aufgefallen und da bitte ich auch alle Hörerinnen und Hörer, die heute Abend den Film gucken, mal drauf zu achten. Man verliert einfach den Überblick und wenn du das so geballt an einem in 90 Minuten erzählt bekommst, was für katastrophale Dinge eigentlich geschehen, dann bist du eigentlich Ahnung, also der steht der Mund offen. Ja. Warum reicht es nicht, diese unzählige Berichterstattung, der Film, den wir Ihnen machen, dass die Revolte international und national groß genug ist, um der Sache jetzt endlich mal Einhalt zu gebieten?
Thilo, weil dein...
Unaufhaltbar. Er wirkt unaufhaltbar, wirkt das alles. Also nicht, dass es unsere Aufgabe ist, ihn aufzuhalten, aber Menschenrechte sollten schon auch beachtet werden, weil besonders auch im nationalen Raum.
Ja, aber ich meine, du fragst, warum es unaufhaltbar ist, weil dein und mein Hirn und das Hirn von allen anderen Menschen gleich funktioniert. Ne? Wir haben natürlich auch alle eine Sehnsucht nach dem Dopaminkick und keiner kickt uns härter als Donald Trump. Das ist eine. Und das gepaart mit, dass es natürlich auch um echt viel geht. Jedes Mal, wenn der amerikanische Präsident spricht oder eben auch Anweisungen gibt, dann ändern sich Märkte, dann können großartige Dinge passieren oder eben auch Menschenleben ausgelöscht werden. Ne? Und ich glaube, diese Kombination aus der perfekten Inszenierung, diesem uns steht der Mund offen, die Geschwindigkeit, die Angst natürlich auch was verpassen zu können, weil es natürlich auch immer so grandios und bombastisch ist, nicht grandios zwangsläufig immer nur positiv gewertet, aber einfach dort passiert was Großes und wir erleben quasi jedes Mal, wenn wir unser Handy aufmachen, wie Geschichte geschrieben wird. Und dann natürlich eben auch die Frage, welche Auswirkungen hat das? Ne? Iran-Schlag am Samstagmorgen. Ich vermute mal, ich schaue nicht irgendwie auf Aktien, aber meine Vermutung ist, heute hat sich was an den Märkten bewegt. Ne? Die Spritpreise, wenn du am Freitag noch nicht vollgetankt hast, werden heute anders sein als am Freitag. Ist zumindest meine Spekulation, für viele Amerikaner wahrscheinlich auch. Dementsprechend, wenn Trump was tut, dann hat es einen Einfluss auf uns alle. Und ich glaube, worin wir uns schulen müssen, ist die Fähigkeit, abwägen zu können, was ist einfach nur Geräuschkulisse und was ist ein echtes Signal, wo es sich lohnt, drauf zu gucken und zu verstehen, hier ändert sich gerade was und das hat eine echte Auswirkung. Das heißt, ich gebe dir
ein Beispiel. Wie machst denn du das? Ja, gut, genau, das war meine Nachfrage. Wie entscheidest du das?
Es fällt mir extrem schwer, weil ich natürlich auch fixiert bin und auch angefixt bin von der Inszenierung. Ich meine, wenn ein Präsident, und du kennst diesen Weg, ne, der Weg von der Residence rüber zum Oval Office. Du läufst am Rose Garden, den Trump einmal mit Zement überzogen hat, den läufst du einmal drüber und dort läufst du eigentlich an einer langen weißen Wand lang. Alle Präsidenten sind schon da lang gelaufen, Kennedy ist mit seinen Kindern da lang gelaufen, Obama mit den Hunden und so weiter und so weiter. Und Trump hat einmal alle Präsidentenporträts dort aufgehängt. Und an die letzten Stufen hängt natürlich auch das Bild von Joe Biden, nur dass es nicht das Bild ist von Joe Biden, sondern der sogenannte Auto Pen, also dieser Stift, der die Unterschrift des Präsidenten unter Dokumente drunter setzen kann oder auch Weihnachtskarten. Und ich meine, das ist so billig, aber es dominiert im Endeffekt smart. Zumindest ein Tag lang.
Es ist billig und smart, es ist ein Meme, es ist einfach ein Meme im Weißen Haus.
Absolut, und das macht Trump halt nicht einmal am Tag, sondern 100-mal. Rhetorisch, mit den Spitzen, die er setzt, aber auch, er fliegt gestern Abend aus Mar-a-Lago zurück, kommt auf dem South Lawn an, läuft dann rüber vom Helikopter ins Weiße Haus rein, und dort sind plötzlich neue Statuen von den Founding Fathers aufgestellt. Und natürlich sagt er, hier ist eine Statue. Heute Morgen sind natürlich auch Stories mit drin, dass neue Statuen im Rose Garden mit drin sind. Das heißt, es passiert ständig irgendetwas Neues. Und wir können uns natürlich nicht helfen, drauf zu schauen. Das heißt, ich versuche natürlich irgendwie möglichst gut zu differenzieren. Was ist jetzt gerade einfach nur Neues? Was ist Signal? Und ich glaube auch, dass ich in den letzten 20 Jahren irgendwie ein Gefühl dafür bekommen habe. Aber immun bin ich natürlich auch nicht. Und natürlich geht auch mein Daumen dorthin, wo gerade irgendwo Aufmerksamkeit erzeugt wird und wo irgendwas explodiert. Dann glaube ich, erfordert es einfach die Disziplin, ab und zu sagen, ich widerstehe, weiter auf Instagram zu scrollen und das, was irgendwelche Influencer darüber posten und irgendwelche Bilder von Journalisten vom Background gezeigt werden, hin zu längeren Analysen, mehr Economist lesen, weniger, ich will jetzt kein Medium nennen, aber ich sage einfach nur auf Instagram scrollen, eine Doku sich anzuschauen und einfach mal zu sagen, ich gehe raus aus dem Tagesaktuellen und warte drauf, dass jemand wie du und dein Team euch die Mühe macht, einfach auch mal über einen längeren Zeitraum die Linse rauszuziehen und von 30.000 Fuß auf etwas draufzuschauen, um Muster zu erkennen. Das ist, glaube ich, das, worin wir uns schulen müssen. Was sind die Muster? Wie können wir möglicherweise auch in Szenarien denken, oder eben auch in Erkennung, in Bewegung erkennen, was als nächstes kommen könnte. Ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich gute Analysten von Hot-Take-Leuten unterscheidet.
Abschließend würde ich gerne dich fragen, als jemand, der jetzt ja wirklich so seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, wirklich wie ein kleiner Goldschatz von Talkshow, zu Podcast gereicht wird. Was ist denn dir in Deutschland aufgefallen? Was ist denn so die Frage, die die Deutschen am meisten beschäftigt, die du am häufigsten beantworten musst, bezüglich Trump und die USA?
Ich glaube,
und was sagt das über Deutschland aus?
Ja, nach wie vor ist mein Eindruck, dass die Mehrheit derjenigen, mit denen ich spreche, abgeneigt, teilweise auch angewidert sind. Aber ich glaube, bei fast allen ist nach wie vor auch irgendwo eine Faszination da. So hart es ist mit den Dekreten, Muzzle Velocity, Flooding the Zone, gibt es auch bei uns eine Sehnsucht nach Handeln und Umsetzen. Und ich glaube, die wenigsten wünschen sich eins zu eins irgendwas, was aus Amerika übertragen werden soll. Es gibt auch die Leute, ne? Und ich merke das auch oft. Ich bekomme von Zeit zu Zeit auch immer wieder Kommentare, die sagen, wir bräuchten genauso jemanden wie Trump in Deutschland, der genauso radikal und rigoros durchgreift. Aber wenn ich mir Umfragen anschaue, es kam Ende letztes Jahr eine Umfrage raus, die mich schockiert hat. Da waren es, ich meine, 72% der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die gesagt haben, wir sind nicht mehr der Auffassung, dass die Politik noch handlungsfähig ist. Und ich glaube, dass das natürlich im Endeffekt das Einfallstor ist für Leute ähnlich wie Trump, die sagen, wir halten uns nicht mehr an die Regeln. Und jetzt komme ich nochmal zu deinem Wahlkampf hier in Berlin zurück. Ne? Wir haben Eis auf Berlins Straßen. Nicht das amerikanische Eis, sondern wirkliches physisches Eis, ne, das gefroren ist. Und es ist spiegelglatt draußen. Und es gibt Salz, das dafür sorgen könnte, dass man auf dem Gehweg wieder laufen kann. Und dann verlieren wir uns in Verordnungen, Gesetzgebungsverfahren, wie man jetzt eben auch sicherstellen kann, dass möglicherweise eine Woche später dann dieses Streusalz auch wieder ausgekippt werden kann und die Gehwege wieder frei sind. Ich glaube, da wünschen sich die meisten Leute einfach einen regierenden Bürgermeister, der ein Teppichmesser in die Hand nimmt, unten den Satz aufschlitzt und sagt, rein damit und vor allem rauf auf den Gehweg. Ich warte nicht, bis ein Berliner Senat lange entschieden hat. Soll mich doch irgendjemand verklagen, aber ich stehe auf der Seite von den Rentnerinnen und Rentnern, die nicht mehr über den Gehweg kommen und die sich, keine Ahnung, den Oberschenkel brechen. Da will ich nicht mehr länger zuschauen. Da ist, glaube ich, schon auch eine Sehnsucht da nach Executive Action und nicht diesem bürokratisch verwurzelten und verklausulierten und wir müssen erst das prüfen und das prüfen, das prüfen, sondern just do it. Und ich glaube, dieser Charme, auch das Durchgreifenden und wenn man es jetzt natürlich auch noch irgendwie hochfahren würde, das Stück weit auch autokratischen, unilateralen, das ist durchaus gegeben und ich glaube, wir müssen uns schon klar sein, so wie unser System geschaffen wurde, natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg, Föderalismus und so weiter, ist natürlich auch darauf angelegt, Konsens zu bilden und uns auch ein Stück weit zu verlangsamen. Wenn aber jetzt die Sehnsucht nach Handlung und nach Action da ist, die Trump natürlich jeden Tag komplett erfüllt, dann glaube ich, sind wir aber auch gezwungen zu überlegen, was können wir an Reformen durchsetzen, um sicherzustellen, dass wir einfach auch noch fähig sind, in dieser Geschwindigkeit, die gerade erfordert ist, auch umsetzen zu können. Sonst verlieren wir einfach die Öffentlichkeit.
Julius, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke dir.
Bis nächstes Mal.
Ganz wichtig noch. Heute Abend einschalten. Sag noch einmal genau, wo und wann.
20.15 Uhr auf ProSieben, Trump, the greatest reality show. Und ich stelle fest, du kannst besseres Promo für meinen Film machen als ich selbst in meinem eigenen Podcast. Ich bin so ein bisschen immer so.
Ich habe sehr, sehr lange in Amerika gelebt. Es gibt eine Prämisse in Amerika und die lautet always be selling. Dementsprechend, du warst in Greenville, South Carolina. Du hast mit Harry und Angie Fisher dort gesprochen. Ich habe selbst dort 4 Jahre gelebt. Ich finde das so wunderbar, wie du nicht nur einmal über Amerika drüber geflogen bist, einen Stop in New York, in Washington gemacht hast und noch an einem anderen Ort, sondern dass du wirklich dorthin gegangen bist mit Magerleuten in South Carolina, auf der Front Porch sitzt, mit denen darüber sprichst, so ob es sie glücklich macht, dass Trump an der Macht ist. Die dir sagen, ja, endlich ändert sich was. Wir können seit den 60er Jahren zum ersten Mal wieder stolz auf Amerika sein. Das sind echte Gespräche und ich finde das besonders, dass du das machst und es nicht nur ein Flyover-Journalism ist. Insofern, ich kann nur absolut sagen, 20.15 Uhr heute Abend, ich habe es schon gesehen, dementsprechend, ich schalte heute Abend nicht ein. Das war der große Vorteil, dass ich in deinen Podcast eingeladen wurde, dass ich schon mal eine Vorabversion gesehen habe. Aber großartiger Film, du hast eine wunderbare Storytelling-Kunst, du machst im Endeffekt auch diese Reality-Show deutlich. Insofern, ja, ich empfehle nur, schaut rein.
Vielen Dank.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PKPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.